Heute haben wir den 34. Vortrag zur Apokalypse. Herzlich willkommen. Wir haben das letzte Mal einige größere Brocken bewegt, auch bezüglich Impfung und dergleichen, diese Dinge, also was so aktuelle Themen sind. Ich werde darauf sicher auch noch in nächsten Vorträgen eingehen, es gibt dazu noch einiges zu sagen. Aber heute werden wir uns einmal wieder schärfer hineinbegeben in die Apokalypse selber und in die Hintergründe dieser Sache. Wir stehen ja noch immer im 13. Kapitel und raufen uns herum mit diesem gewaltigen Tier, das da auftaucht aus den Tiefen. Das Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern. Und wir haben schon einige Erkenntnisse darüber gewonnen. Also Nummer 1 einmal, dass es etwas mit uns zu tun hat. Also eigentlich sind das die, sagen wir mal, tierischen Kräfte, die in uns sind. Also jene Kräfte, jene astralischen Kräfte, sagen wir es besser so, die von den Widersachern ergriffen und bis zu einem gewissen Grad verdorben wurden und denen wir mit unserem Ich noch nicht Herr geworden sind. Also das ist der ganz große Brocken, den wir als ganze Menschheit zu bewältigen haben, um es zu einer guten Entwicklung zu bringen. Also mit dem sollten wir uns auseinandersetzen, sagen wir mal so. Dieses Tier, das ist auch die, wie soll ich sagen, XXX-Large-Version dessen, was jedem Menschen als der kleine Hüter der Schwelle begegnet, wenn man bewusst eben in die geistige Welt übertritt, und zwar zunächst einmal in das eigene Innere. Also wenn man den Blick auf das eigene seelisch-geistige Wesen wirft, dann kommen solche Imaginationen heraus. Und wir haben ja schon öfters gesagt, das ist ein sehr, sehr dramatisches Erlebnis. Und es ist ein Erlebnis, also es ist dramatisch auf der einen Seite, das ist einmal das Erste. Und wenn wir diese Dramatik durchstehen im Erleben, dann kommt eigentlich erst der Aufbruch in die lichte Sphäre, also in die eigentliche geistige Sphäre, dass wir sie ungetrübt sehen können. Und darum ist es halt so ein wichtiger Punkt für uns, wenn wir wirklich aus einem geistigen Bewusstsein heraus an die Dinge herangehen, wie es eigentlich heute Aufgabe des Bewusstseinsseelenzeitalters ist. Das muss jetzt nicht gleich eine ausgeprägte Hellsichtigkeit sein, also im Sinne voll entwickelter Imaginationsfähigkeit. Es wäre schon viel erreicht, also wenn wir in ein lebendiges Denken hineinkommen und spüren in diesem lebendigen Denken, wenn wir es nämlich entwickelt haben, spüren wir das wirklich sofort, welche Kräfte diesem lebendigen Denken entgegenwirken. Und das sind eben hauptsächlich diese Kräfte, die mit diesem Tier aus dem Meer zu tun haben, aus dem astralischen Meer, muss man sagen. Also es ist nicht das äußere Meer gemeint, sondern das astralische Meer, das Seelenmeer, also die wogenden Kräfte in der Seelenwelt, die wir halt selber noch nicht im Griff haben, die wir noch nicht selber steuern und lenken und leiten können, die aber dieser Leitung ganz dringend bedürfen. Und dieses Erlebnis ist so dramatisch, einmal zunächst die dunkle Seite, wie sie ja auch in den alten Einweihungen, auch in vorchristlicher Zeit im Grunde erfahren wurden. Also wenn man etwa denkt, erinnert euch an die ägyptische Einweihung, die ich schon im allerersten Vortrag etwas ausführlicher geschildert hatte, wo es also um diesen 3- bis 3,5-tägigen Todesschlaf ging, in den der Einzuweihende versetzt wurde und dabei halt geistige Erlebnisse durchmachte, von denen er dann danach, also am Ende der 3 Tage, wenn er wieder aufgeweckt wurde, berichten konnte. Und zwar berichten konnte so, dass er das eigentlich sehr schnell und sehr, sehr kompakt und in einer sehr, sehr stark artikulierten Sprache äußern konnte und musste, weil man erinnert sich an diese Dinge nicht sehr lange. Die gehen weg. Sie sind eigentlich nur präsent, solange man sie sieht und im Nachklang dessen. Das ist so ähnlich wie bei einem Traumerlebnis. Auch Träume vergisst man in der Regel ja sehr schnell. Außer es sind also sehr dramatische Träume, aber dann ist es doch so, dass man sich eigentlich nur merkt, die Übersetzung dieser Träume in das, was sich dem, ja, sinnlich verstandesmäßigen Gedächtnis eingeprägt hat. Die tieferen Hintergründe gehen trotzdem auch bei diesen Erlebnissen, Traumerlebnissen verloren, und so ist es auch bei den Einweihungserlebnissen. Also das heißt, man kann sich an das Geistige nicht erinnern. Jedenfalls nicht im herkömmlichen Sinn. Man kann nur etwas anderes tun. Man kann sich sozusagen merken, wie man dorthin gekommen ist, wie man zu dem Erlebnis gekommen ist. Eben bei einer geistigen Schulung, die man durchmacht, kann man das, weil man ja da konsequent bestimmte Schritte setzt, um dorthin zu kommen. Und diese Schritte muss man halt immer wieder gehen, um zu einem gleichen oder ähnlichen Erlebnis wiederzukommen. Aber man kann es eben nicht im herkömmlichen Sinn erinnern. Erinnern können wir uns nur an sinnlich verstandesmäßige Dinge. Man muss dazu sagen, dass gerade in vorchristlicher Zeit auch die geistigen Erlebnisse aber so abliefen, dass sie sich sehr eng verbunden haben mit dieser Übersetzung in das sinnliche oder sinnesartige Bild. Also das heißt, das alte Hellsehen war immer sehr stark auch durchzogen von sinnesähnlichen Eindrücken, weil sich das automatisch übersetzt hat, weil einfach das alte Hellsehen viel mehr leibgebunden in Wahrheit war, als das, was wir heute entwickeln sollen. Auch entwickeln können. Jetzt in unserer Zeit entwickeln können. Also die Zeit ist da. Ich habe ja auch davon gesprochen, dass im Grunde die Menschheit als Ganzes unbewusst bereits über die Schwelle gegangen ist. Also das heißt so viel, wir sind eigentlich ja vorbereitet darauf, geistige Erlebnisse zu haben. Aber es liegt ein dicker schwarzer Deckel darüber, der uns das nicht ins Bewusstsein kommen lässt, und das sind eben die Kräfte der Widersacher, die symbolisiert werden durch dieses Tier, das aus dem Meer aufsteigt, aus dem Meer unserer astralen Kräfte. Das ist also so wie eine Dunkelwolke, die über unserem Astralischen liegt und durch die wir nicht durchschauen können oder noch nicht durchschauen können. Und im Untergrund ist aber bei vielen Menschen dieses Erlebnis da, dass da so etwas Dunkles im Untergrund ist, in das man nicht hineinschauen kann, vielleicht auch nicht hineinschauen will, aber das doch gespürt wird und vor dem man halbbewusst oder fast unterbewusst einen heiden Respekt hat, eben mit einem gewissen Recht, weil da eben alle diese Kräfte drinnen wirken, die unserem Wirken entgegenstehen. Und naja, die uns immer wieder zu einer Auseinandersetzung herausfordern, sagen wir es einmal so. Und da ist eines interessant, ich habe eine interessante Fragestellung oder Zuschrift bekommen, auch nicht zum letzten Vortrag eigentlich, aber was sehr mit unserem Thema zu tun hat, nämlich von der Prophezeiung einer dreitägigen Finsternis, die sich in naher Zukunft ergeben wird, für die Menschheit auf der Erde überhaupt. Und wo eben die Frage auftrat, ja, was bedeutet denn diese dreitägige Finsternis? Von einer dreitägigen Finsternis wird zum Beispiel auch gesprochen im Alten Testament, also im zweiten Buch Moses, also im Exodus, bei den 10 Plagen, die Ägypten treffen. Nicht wahr? Das israelitische Volk will ausziehen aus Ägypten, der Pharao will sie nicht wegziehen lassen, weil sie halt billige Sklaven im Grunde sind, die arbeiten für den Pharao und für die Ägypter. Und zur Strafe, wenn man so will, werden die 10 Plagen über Ägypten geschickt, also Heuschreckenplage und alles Mögliche. Die 9. Plage ist eine dreitägige Finsternis, die über Ägypten fällt. Nun darf man sich eben auch damals diese dreitägige Finsternis nicht im äußeren Sinn vorstellen. Auch nicht die Heuschreckenplage und all diese Dinge sind alles keine äußeren Ereignisse. Es mögen äußere Ereignisse damit parallel gehen, die man vielleicht in eine gewisse Beziehung setzen kann, aber das Wesentliche ist, dass es seelische Erlebnisse sind. Also das heißt, diese dreitägige Finsternis, die über Ägypten oder über die Ägypter genauer gesagt fällt, bedeutet eine dreitägige geistige Verfinsterung. Und sie bedeutet zugleich, und das wird zwar in der Bibel jetzt nicht so deutlich ausgesprochen, aber sie bedeutet zugleich für die Israeliten eine Erweckung zum geistigen Schauen. Oder eine Vorbereitung zumindest zum geistigen Schauen. Für die Ägypter äußert sie sich zu diesem Zeitpunkt nur als geistige Verfinsterung. Also was so viel heißen würde, wenn man jetzt in dieser Zeit hineinblicken will in die geistige Welt, dann begegnet man nur der Finsternis. Und diese Finsternis ist ganz konkret die erste Stufe des Einweihungsweges, nämlich der Abstieg in die Hölle. Die Höllenfahrt, wenn man es so will. Weil Dimus musste und muss im Grunde bei jedem Einweihungsweg durchschritten werden. Wenn er in regulärer Weise erfolgen soll, nämlich so, dass man dann einen klaren, ungetrübten, unverfälschten Blick auf die geistige Welt werfen kann. Ohne diesen Durchgang durch das finstere Reich ist das nicht möglich. Ich habe das auch schon in den letzten Vorträgen ja erwähnt. Es hängt damit zusammen, dass man erst kennenlernen muss, die ganzen, naja, ich sage einmal, dunklen Flecken, die man in seinem eigenen Seelischen trägt, damit man sie beiseite halten kann, so dass sie nicht die eigentliche geistige Wahrnehmung trüben. Sonst bekommen wir immer ein verfälschtes, ein gemischtes Bild, ein verzerrtes Bild. Also wir müssen aufpassen, dass wir diese Kräfte nicht unbewusst wirken lassen, weil dann wird unser geistiger Blick komplett verzerrt. Wir brauchen sie aber auch zum geistigen Schauen, weil in der Wahrheit, wenn wir ungeschützt, ungetrübt durch die Dunkelheit das geistige Licht sehen würden, dann würden wir auch nichts sehen. Dann würden wir nichts geistig wahrnehmen können, weil wir einfach geblendet sind durch die geistige Fülle, die uns dann gegenübersteht. Das ist die Problematik, die man auf dem geistigen Weg immer wieder erleben wird. Man wird nämlich hineingeführt in eine Auseinandersetzung im Grunde zwischen Licht und Finsternis. Das war das starke Erlebnis, das beispielsweise schon die alten Perser hatten, also in der urpersischen Zeit, wo ja geschildert wird, dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis. Ja, das war gar nichts anderes als eine ganz konkrete Schilderung dessen, was jeder damals erlebte, der in die geistige Welt geblickt hat. Und das konnte damals noch die überwältigende Mehrheit der Menschheit. Es war nur ein großer Unterschied natürlich, ob man mit einer entsprechenden geistigen Schulung hineingeblickt hat, durch die auch ein Verständnis dessen entstanden ist, was man sieht. Aber hineinschauen, also hellsichtig wahrnehmen, konnte es eigentlich jeder. Also im Grunde jeder alte Perser oder jeder Mensch, der auf dieser Entwicklungsstufe stand, erlebte das ganz normal. Er erlebte also die geistige Welt, die getrübt wird, aber langsam durch den Sinnesschleier. Und wo man sieht, die geistige Welt abgedunkelt durch den Sinnesschleier, durch den Schleier, den die Widersacher über die geistige Welt legen, einerseits. Aber gerade dadurch wird sie erst in ihren vollen Konturen sichtbar. Das ist sehr interessant. Anders war es noch in der atlantischen Zeit bis hinein in die urindische Zeit. Da war zwar auch schon eine gewisse Trübung da, aber sie musste noch nicht so stark sein, wie sie etwa ab der urpersischen Zeit begonnen hat. Und der große Unterschied ist, dass mit der urpersischen Zeit so ein allererster Ansatz da ist, wirklich selbst schauend zu sein. Bis dahin war man, naja, als Glied der geistigen Welt mit dabei bei dem Ganzen. Mit der urpersischen Zeit beginnt wirklich ganz ansatzweise dieses sich gegenüberstellen können der geistigen Welt, sich als etwas Eigenes empfinden, das der geistigen Welt auch gegenübersteht. Das ist ein ganz wichtiger Sprung in der Entwicklung drinnen. Der ist bei den Urindern noch nicht wirklich da. Da ist noch ganz stark dieses Einheitsbewusstsein da. In der urpersischen Zeit tritt dieser Dualismus auf. Und dieser Dualismus läuft letztlich hinaus, dass wir uns der Welt gegenübergestellt fühlen, auch der geistigen Welt. Also in der urpersischen Zeit beginnt das, dass man sich einerseits der geistigen Welt gegenübergestellt sieht, andererseits der sinnlichen Außenwelt gegenübergestellt sieht. Das beginnt dort. Es ist der zarte Anfang. Und eben bei diesem wirklich eigenständigen geistigen Schauen ist es eben die Notwendigkeit vorhanden, dass da ein gewisser Schleier sich auch über das geistige Licht breitet, damit wir überhaupt Konturen darin wahrnehmen können. Ist jetzt natürlich in die sinnliche Sprache übersetzt, weil es ist ja kein optisches Bild in Wahrheit, aber es ist vergleichsweise gesprochen. Also dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis und wie soll ich sagen, wir kommen zu einem farbigen Erlebnis, zu einem farbigen imaginativen Erlebnis, Farbe wieder sehr unter Anführungszeichen im Vergleichsweise gesprochen, eben gerade nur dort, wo Licht und Finsternis zusammenwirken. Das ist das Geniale an Goethes Farbenlehre, wo er eben die Farben ja dasteht als Taten und Leiden des Lichtes, die entstehen eigentlich aus der Auseinandersetzung des Lichtes mit der Finsternis. Und das gilt nicht nur eben fürs äußere sinnliche Erleben, wo man das ja experimentell sehr schön zeigen kann, es gilt genauso für das geistige Erleben. Auch da ist es so, wenn wir in die geistige Welt hineinschauen, dann beginnen wir sie zu erleben, und zwar differenziert, sprich nuanciert in verschiedene Farbschattierungen zu erleben, dann, wenn dieses geistige Licht verdunkelt wird, abgedunkelt wird, durch die Kräfte der Widersacher. Die spielen also dabei eine Rolle. Und dabei wird ihnen zugleich also auch dem Licht die verführerische Kraft genommen, die ihm beigemischt ist durch die luziferischen Kräfte. Also das ist auch etwas Wichtiges, weil die luziferischen Kräfte, die leben ja auch im Licht, wollen uns durch das Licht verlocken, hineinzugehen in die geistige Welt und aufzugehen, einfach in der geistigen Welt, aber in einem unreifen, unentwickelten Zustand. Und dem treten im Grunde die arimanischen Mächte und noch stärkere Mächte entgegen, um das abzudunkeln. Und erst in diesem Wechselspiel entsteht also die gesunde geistige Wahrnehmung, wenn man so will. Also ihr seht, die Widersacher, Luzifer und Ahriman, spielen hinein auch in die geistige Wahrnehmung und sogar in die ordnungsgemäße, reguläre geistige Wahrnehmung hinein. Also wir werden sie auch dort nicht los. Wir brauchen sie. Und sie erfüllen dort also eine durchaus positive Aufgabe. Ja, so funktioniert es, wenn der Idealfall stattfindet. Aber der ist halt nicht immer gegeben.
Passt ja genau zu der Stelle, wo wir gerade waren.
Ja, genau. Richtig. Und da spielt jetzt hinein das, was ich angedeutet habe mit der dreitägigen Finsternis. Wir sind heute als Menschheit auf dem Wege, zu solchen geistigen Erlebnissen zu kommen, egal ob wir einen Schulungsweg gehen oder nicht. Das wird immer mehr durchbrechen. Also das wird nicht bei der Mehrzahl der Menschen gleich morgen sein, aber im Laufe dieses Jahrhunderts, im Laufe des nächsten Jahrhunderts wird das immer stärker werden. Und eben die Gefahr des ungeschulten Hineingehens ist, dass wir dann aber vor allem einmal mit der geistigen Finsternis geschlagen werden, mit dem Abstieg in die Hölle. Und das heißt, das Erste, was uns begegnet, ist im Grunde dieses Tier aus dem Abgrund. Zunächst einmal unser eigenes, kleines Tier, unser ganz persönliches, das wir herumschleppen. Das ist also die Miniaturausgabe dieses großen Tieres, das die ganze Menschheit betrifft. Und es kann natürlich jetzt bei dem einzelnen Menschen dann verschiedenste Gestalten annehmen. Es kann im einfachsten Fall überhaupt nur als geistige Finsternis, als etwas Dunkles, als etwas, was meine Seele trübt, empfunden werden, als etwas, naja, was nach außen hin einfach, naja, Depression auslöst, sagen wir es einmal so. Denn hinter Depressionen stecken solche Dinge auch. Das ist der tiefere Grund dafür. Depressionen treten in Wahrheit dort auf, wo das Geistvertrauen erloschen ist und dann dieser dunkle Schleier einfach sichtbar wird und uns hinunterzieht. Und ihr seht, es ist nicht einfach nur ein Schauen, sondern es ist etwas, was dann unser ganzes Alltagsleben im Grunde belastet und was wir den ganzen Tag mit auf und ab mit uns herumtragen. Aber das heißt also, eine dieser Dinge, die kommen werden, wird, dass solche Depressionen bei Menschen, die nicht geistig bewusst arbeiten wollen, dass die immer stärker von dieser Depression einfach ergriffen werden, dass sie eine Ausweglosigkeit sehen in ihrem Leben und dass sie mehr oder minder immer teilnahmsloser an diesem Leben auch werden. Es zieht in einer gewissen Weise an ihnen vorbei und die Last dieser Finsternis drückt sie aber hinunter in Wahrheit. Ich meine, natürlich, man wird alles tun bei den Widersachermächten, bei den arimanischen Mächten, um diese Dinge aufzuhellen, scheinbar aufzuhellen, aber halt mit einem mehr oder minder luziferischen Licht. Also sprich, sie glücklich machen zu wollen, aber im ganz äußerlichen Sinn. Aber das wird die Problematik nur verdecken, aber nicht lösen. Und diese dreitägige Finsternis, das hängt eben zusammen, dass das wirklich mit diesem Einweihungsvorgang zu tun hat. Und diese drei Tage, das heißt natürlich eben nicht, dass das nur drei Tage ist und dann ist es vorbei, sondern das heißt, dass das immer wieder kommen kann, immer öfter kommen kann, bis es vielleicht sogar etwas ganz Kontinuierliches wird. Es wird auch nicht etwas sein, was man festmachen kann an einem ganz bestimmten Datum, an dem das über die ganze Menschheit zieht, sondern es wird einfach mit der Zeit immer mehr Menschen ergreifen. Und es steht natürlich in unserer Freiheit, ob wir dagegen ankämpfen wollen oder nicht. Und da sind eben die zwei Wege da, die uns geboten werden. Der eine ist, dass wir aus unserer eigenen geistigen Kraft das Licht aufbringen, das dem entgegenwirkt, das ist das eine. Oder das andere ist, dass wir uns durch die Widersachermächte eine Lösung von außen zukommen lassen, die zumindest so lange Zeit als Brücke wirken kann. Und auch das wird also sehr, sehr schnell immer deutlicher herauskommen. Ich habe das ja sehr oft jetzt schon in der letzten Zeit betont. Die Widersacher werden immer mehr in der Richtung wirken, dass sie uns das äußere Leben angenehm machen. Dass sie uns im äußeren Sinn glücklich machen wollen. Im äußeren Sinn. Aber eben glücklich machen in einer Weise, die nicht also in geistige Tiefen hineinführt, sondern die in absolute Äußerlichkeiten hineinführt. Und wodurch wir dann von unserem geistigen Weg abgebracht würden. Also es liegt an uns, uns frei zwischen diesen beiden Polen zu entscheiden. Und das geht Schritt für Schritt, kann Schritt für Schritt gehen. Auch das habe ich oft betont, es ist nichts dabei, was nicht jeder Mensch machen könnte, wenn er es will. Jeder kann es. Es geht immer nur um den nächsten Schritt dazu. Und ein erster Schritt besteht eben darin, in einem lebendigen Denken, sich so wie wir es jetzt versuchen, sich mit dieser Problematik überhaupt auseinanderzusetzen. Eben mit diesem Gegensatz auch, möchte ich sagen, zwischen Licht und Finsternis. Und es steckt drinnen beispielsweise ja dieser Gegensatz von Licht und Finsternis schon ganz stark im ersten Kapitel der Genesis, also in der Schöpfungsgeschichte, in der ersten Schöpfungsgeschichte der Bibel. Ihr wisst ja, es gibt dann gleich im zweiten Kapitel noch gleich, damit es weitergehen kann, eine zweite Schöpfungsgeschichte, also die Paradieseserzählung, die ist ja noch nicht im ersten Kapitel drinnen, sondern erst im zweiten Kapitel. Hängt damit zusammen, dass dort im zweiten Kapitel das Schöpfungsgeschehen auf der ätherisch-physischen Ebene geschildert wird, während sie im ersten Kapitel auf der rein astralisch-seelischen Ebene geschildert wird. Und gerade dort ist daher auch dieser Gegensatz von Licht und Finsternis, der ganz essentiell drinnen ist, ein seelischer Gegensatz zwischen seelischem Licht und seelischer Finsternis. Ich möchte es einfach einmal kurz, nur es sind ja nur ein paar Sätze, dieses erste Kapitel. Erkennt es natürlich, aber wir wollen es uns genau zu Gehör bringen und ich möchte es euch sogar im hebräischen Original bringen, mit natürlich deutscher Übersetzung dazu. Aber dass ihr ein bisschen in den Klang der hebräischen Sprache hineinhört, ich gestehe dazu, ich kann es natürlich nur sehr radebrechend, ich bin kein Hebräer, ich kann wirklich nicht perfekt Hebräisch, sondern nur so ein bisschen, ich hoffe genug, um euch ein bisschen einen Eindruck zu geben davon, wie sich das im Original anhört. Und in dem Klang dieser Worte ist nämlich eine immense imaginative Kraft dahinter. Lasst es einfach wirken. Ich werde es Zeile für Zeile vorlesen und dann gleich immer die deutsche Übersetzung dazu. Also dieses erste Kapitel oder überhaupt das ganze erste Buch Moses, das nach dem ersten Wort der Genesis benannt ist, heißt Bereshit. Bereshit heißt im Anfang, so übersetzt man es. Aber ich habe das auch schon öfter erwähnt in dem Wort, liegt im Grunde ganz kompakt bereits die komplette Schöpfungsgeschichte drinnen. Und zwar, wenn wir es also ganz genau nehmen, wie die Schöpfungsgeschichte, ja, vom Erdanfang zumindest bis zum Erdenende. Bereshit. In dem Wort Bereshit. Ich habe schon mal erläutert in ein, zwei Vorträgen, ich will uns damit jetzt nicht aufhalten, lesen wir es einfach einmal durch. Also es fängt so an. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Also es steht hier auch nicht im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde, sondern ganz deutlich Elohim. Und Elohim ist eine Mehrzahl. Also der Gottesname ist nämlich im Hebräischen, überhaupt in den semitischen Sprachen El, E-L. Und Elohim ist die Mehrzahl. Him ist immer deutet auf die Mehrzahl hin. Also Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Ha-Shamayim sind die himmlischen Gewässer, wenn man es genau nimmt. Die himmlischen Gewässer, das ist die kosmische Astralität, das Astralmeer, das kosmische Astralmeer in Wahrheit. Nichts anderes ist es. Also die ganz große himmlische Seelenwelt, wenn man so will. Und Haaretz, das ist die Erde, die sich herausbildet aus dem. Also eine Scheidung entsteht zwischen dieser himmlischen Astralwelt und einer Erdenwelt, aber einer Erdenwelt jetzt auch noch ganz im Astralischen entsteht und wie wir gleich sehen werden, die sich nur dadurch unterscheidet, dass sie dunkel ist.
Entschuldigung, ich muss mal unterbrechen. Irgendeiner, der nicht genannt ist mit Namen, hat immer sein Mikrofon noch an und das gibt so eine Rückkopplung.
Ja, okay. Ja, ist glaube ich gerade ausgeschaltet worden. Danke, danke. Also bitte alle, die noch Mikros offen haben, Mikros bitte wegtun.
Ich vermute, das sind die mit dem Aquarium. Weil nein, so blubbelt nebenher. Also wenn ich schon was sagen darf,
ja. Ich hatte die ganze Zeit aus.
Gut, macht nichts. Also wer's noch offen hat, bitte Mikros ausschalten. Es ist unten, wenn man mit dem Cursor runterfährt, neben dem roten Telefon, wo Auflegen ist, wird nach dem Telefonhörer links daneben einfach auf das Mikrofon klicken, dann ist es deaktiviert. Passt. Ja. Wunderbar, danke. Ja, passt. Wunderbar. Gut. Also, alle guten Dinge sind drei. Einmal lese ich es noch, damit es hoffentlich jetzt ganz klar ist. Erste Zeile der Genesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et ha'aretz. Und jetzt geht's weiter, zweite Zeile. Ve'ha'aretz hayeta tohu vabohu ve'choshek al penetehom. Und die Erde war wüst und leer, so wird's meist übersetzt. Also dieses Wort Tohu Vabohu wird mit wüst und leer übersetzt. Choshek ist die Finsternis. Und Alpenetehom über dem Antlitz der Tiefe. Pum. Über dem Antlitz der Tiefe. Also die Erde war wüst und leer, oder besser gesagt war ein noch sehr chaotisches Zusammenwirken gestaltender Kräfte, die nämlich durch Tohu und Vabohu charakterisiert werden. Tohu ist immer sowas wie ein geistiger Einschlag, der in diese Seelenwelt hineinfällt, und Vabohu ist eine formende, festwerdende, gestaltwerdende Sache. Also da nimmt die Erde Gestalt an in dem Bohu, in dem Buh. Ihr kennt euch das Buh, so wie, weiß ich nicht, wie ein Ball, wie eine Blase, wie einen Schöpfungsraum vorstellen. Und Tohu, da schlagt immer wieder ein geistig schaffender Impuls hinein. Und das ist über dem Antlitz der Tiefe. Und über dieser Tiefe, nächster Satz, schwebt der Geist der Elohim. Veruach Elohim merachefet al pene hamayim. Der Geist der Elohim schwebte über den Wassern. Jetzt wird sehr deutlich ausgedrückt, dass die Erde da unten, die Tiefe da unten, dass die auch ein Wasser ist. Aber kein äußeres Wasser, wie es aus der Wasserleitung kommt, sondern das bewegte Astralische, das aber in der Erde eine ganz bestimmte Gestalt angenommen hat, Bohu, die aber innerlich noch in einer ganz chaotischen Bewegung ist, die geistig nicht, noch nicht ausreichend durchlichtet ist ebenfalls. Es schlagen zwar Gestaltungsblitze ein, aber so wirklich durchlichtet ist die ganze Sache noch nicht. Also Dunkelheit. Über der Tiefe und in der Tiefe. Das ist nämlich der Ort, wo bereits jetzt ab diesem Zeitpunkt die Widersacherkräfte mitwirken. Die Widersacherkräfte, die teils noch drüber schweben, das sind die luziferischen und dann vor allem die, die in der Tiefe wirken, das sind die arimanischen Wesenheiten und dann auch die asurischen Wesenheiten, mit denen wir uns heute noch sehr viel intensiver beschäftigen werden. Aber zu dieser Finsternis, das Wort Finsternis unterscheidet sich von dem Wort Dunkelheit sprachlich in sehr interessanter Weise, weil im Wort Finsternis, einfach im deutschen Wort Finsternis, ist das helle I drinnen. Und das heißt, irgendwo ist in dieser Dunkelheit, dass man fast als Synonym gebrauchen könnte, aber auch der Keim des Lichtes drinnen. Daher ist es gut, hier das Wort Finsternis zu verwenden, weil im Wort Dunkelheit, also im Wort Dunkel überhaupt, da kommt dieses helle I nicht vor. Dunkel ist etwas, was keinen Keim des Lichts in sich enthält. Finster ist etwas, was sehr wohl den Keim des Lichts oder die Möglichkeit der Lichtentfaltung in sich trägt. Das ist nur so eine kleine Randbemerkung, wie viel in der Sprache drinnen steckt, wie viel man da entdecken kann. Ja, also über dieser Finsternis schwebt der Geist der Elohim, Ruach Elohim genannt. Ruach, das Wort Ruach verwandt mit Rauch oder auch mit Geruch. Der Geruch hat auch was zu tun mit der Verstandestätigkeit. Man sagt doch, jemand hat einen Riecher für etwas. Er hat einen Spürsinn, auf irgendwas drauf zu kommen. Der Geruchssinn hängt sehr stark also mit der Verstandestätigkeit und überhaupt mit der Verstandesseele zusammen. Man könnte sagen, ganz konkret ist hier in der Schöpfungsgeschichte mit Ruach Elohim gemeint, ja, die große Verstandesseele der Elohim, die da drüber schwebt. Also das Wort Geist ist viel zu allgemein. Es ist ganz konkret. Es ist also eine verstandesmäßig schaffende Kraft zunächst oder formende Kraft. Es ist noch nicht eine wirklich kreativ schaffende Kraft, denn der Verstand kann nicht kreativ schaffen. Der Verstand kann nur Impulse, die ursprünglich aus dem Kreativen gekommen sind, ergreifen und in neuer Form irgendwie kombinieren. Aber er braucht also diesen Einschlag aus dem Geistigen, diesen wirklichen geistigen, schöpferischen Einschlag, um überhaupt tätig werden zu können. Also der Verstand hat es immer mit dem Gewordenen zu tun und nicht mit dem Werdenden. Aber das Gewordene kann er irgendwo verstehen und dessen Ordnung begreifen und auch versuchen, sie herzustellen, wenn sie durcheinander geraten sollte. Also damit ist auch schon hier im Grunde in der biblischen Schöpfungsgeschichte eines sehr deutlich gesagt, die Elohim alleine könnten die Erde nicht schöpferisch weiterentwickeln. Das ist ein gewaltiges Wort. Die Elohim alleine könnten es nicht. Also diese erhabenen Schöpfergeister der Erde. Es muss noch etwas Höheres durch sie wirken, dass diese ja, kosmische Kreativität in ihnen wirksam werden kann. Und das passiert auch jetzt. Das passiert genau jetzt. Und das ist etwas, das auch korrespondiert mit dem Bild der Frau mit der Sonne begleitet, ein Knäblein gebärend, den Mond unter ihren Füßen. Denn diese Frau mit der Sonne begleitet, diese Bekleidung mit der Sonne und diese Empfängnis des Geistigen, die dabei stattfindet, oder man kann sagen, eigentlich durch diese geistige Empfängnis, die stattfindet, fängt diese Sonne zu leuchten an, fängt diese Bekleidung mit der Sonne an. Erst dadurch. Und wir haben ja im letzten Mal anhand des der Predigt von Meister Eckhart auch gesehen, dass aber zu dieser geistigen Empfängnis auch dazukommen muss, aber das Ausreifen dieses geistigen Impulses im Seelischen letztlich, damit es überhaupt erst zu einer wirksamen Kraft werden kann. Also wir brauchen einerseits den geistigen Impuls oder die ganze Schöpfung braucht diesen geistigen Impuls, aber er muss auch ausreifen können. Und daher muss dieses ursprünglich jungfräuliche, seelische, also dieses ganz reine, seelische zu einem weiblichen in gewisser Weise werden. Weiblich im Sinne von fähig, dieses Geistige zur Reife und zur Geburt zu bringen. Und dadurch entsteht erst die Schöpfung. Also dafür kann man ohne weiteres auch dieses Bild nehmen, das Weib mit der Sonne begleitet, ein Knäblein gebärend, der Mond zu ihren Füßen. Und dieser Moment, also wo dieses Sonnenhafte aufzuleuchten beginnt, das folgt jetzt in der Genesis, in der Bibel. Denn jetzt beginnen die Elohim zu sprechen, oder besser gesagt, genauer müsste man sagen, es beginnt durch die Gemeinschaft der Elohim zu sprechen. Im Hebräischen lautet es so, Vayomer Elohim Yehi Or Vayhi Or. Und es sprachen die Elohim, es werde Licht und es ward Licht. Das ist der Moment, wo die höchste schöpferische Kraft beginnt, durch die Gemeinschaft der sieben Elohim, es sind nämlich sieben, zu wirken. Und diese höchste schöpferische Kraft, die in Wahrheit gestaltend wirkt in der Schöpfung, während nämlich die Vaterkraft im Hintergrund bleibt und den tragenden Untergrund nur unter Anführungszeichen bildend, ist die eigentlich gestaltende Kraft der Christus. Es ist sehr interessant, dass man das im frühen Christentum sehr wohl gewusst hat, dann aber ja so spätestens ab dem 8., 9. Jahrhundert verloren hat, dieses Wissen, dass die eigentlich in der Schöpfung gestaltende Kraft der Christus ist und nicht der Vater Gott. Und in Wahrheit ist dann danach immer mehr verschwommen, dieser Unterschied zwischen dem Vater und dem Christus, und immer mehr Unklarheit in Wahrheit entstanden. Und in den meisten auch theologischen Schriften kann man dann dort, wo das Wort Christus steht, genauso gut das Wort Vatergott einsetzen, oder umgekehrt, weil es ist kein Unterschied drinnen. Man erkennt den Unterschied nicht mehr. Und im Frühchristentum wurde es aber sehr deutlich erkannt. Und da wurde eben auch erkannt, dass wirklich im Schöpfungsprozess so richtig dort beginnt und dort erst die wirkliche Erdenschöpfung beginnt, wo der Christus durch die Gemeinschaft der Elohim zu sprechen beginnt, und dass mit diesem Sprechen zugleich das Licht, das geistige Licht erwacht. Das vorher, also gerade in dieser Erdenwelt, Dunkelheit herrscht. Und jetzt sehen die Elohim auch den Gegensatz zwischen Licht und Dunkelheit erst so richtig. Und sie sehen, dass das Licht nämlich das Gute ist. Im Hebräischen, Vayar Elohim et Haor Kitov. Und es sahen die Elohim das Licht und es war gut. Tob heißt gut, der Name Tobias kommt zum Beispiel davon. Und Or oder Haor ist das Licht. Interessant, im Französischen zum Beispiel Or ist das Gold. Und das Gold hängt mit den Sonnenkräften auch zusammen. Ist zwar ein luziferischer Abglanz davon, aber im Wort ist dasselbe drinnen, wie es im Hebräischen ist. Und es ist nicht zufällig so. Gut, es taucht das geistige Licht auf und jetzt kommt das Wichtige, dass die Elohim zu scheiden beginnen zwischen dem Licht und zwischen der Finsternis. Und damit geht erst so richtig der Schöpfungsprozess, nämlich der Schöpfungsprozess der Erdenwelt als etwas Neues, so richtig in Schwung. Also und es schieden die Elohim zwischen dem Licht und zwischen der Finsternis. Hebräisch, Vayabdel Elohim ben Haor uven Hachoshek. Haor, das Licht, Hachoshek, die Finsternis. Und dann geht's weiter. Vayikra Elohim Laor Yom velachoshek kara Laila. Und es nannten die Elohim das Licht Tag, Yom, und die Finsternis nannten sie Nacht, Laila. Laila ist Nacht. Tag und Nacht werden wir heute noch sehr genau besprechen, was da dahinter steckt. Und dann geht's weiter. Und es ward Abend und es ward Morgen, der erste Tag. Hebräisch. Vayhi Erev, Vayhi Voker, Yom Echad. Erev ist der Abend, Yom ist der Tag. Erwef, also der Abend, Woker, der Morgen. Also soweit die Schöpfungsgeschichte. Und da liegt alles drinnen, also dass die Erdenwelt so konfiguriert wird, so gestaltet wird, dass es ein Reich des Lichtes entsteht und ein Reich der Finsternis. Das liegt also schon ganz, ganz im Schöpfungsplan vom Urbeginn drinnen. Warum erzähle ich so ausführlich die Schöpfungsgeschichte, die jetzt scheinbar nichts zu tun hat mit der Apokalypse. Aber sie hat eben sehr viel zu tun. Und sie hat sehr viel zu tun genau mit dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Und sie hat besonders etwas zu tun mit den Geistern der Finsternis, denen wir uns jetzt zuwenden und mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir aus unserem Ich heraus geistig weiterkommen wollen. Wenn wir das nicht wollen, dann werden halt die Widersacher und vor allem die Geister der Finsternis die Führung übernehmen. Und diese Geister der Finsternis dazu zählen, einmal in erster Linie oder an der Oberfläche gesehen, die arimanischen Kräfte, aber noch mehr die sogenannten Asuras. Wer sind diese Asuras? Kurz hatten wir das schon im vorletzten Vortrag besprochen. Da habe ich über die drei großen Gruppen der Widersacher gesprochen, über die luziferischen Mächte, über die arimanischen Mächte und eben andeutungsweise bereits über die Asuras. Also grundsätzlich die luziferischen Mächte sind zurückgebliebene Engelwesenheiten, also heute sind sie zurückgebliebene Engelwesen, die auf der vergangenen kosmischen Entwicklungsstufe, die unserer Erde vorangegangen ist und die Rudolf Steiner den alten Mond nennt, die dort ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben. Das heißt, die dort geistige, eigenständige geistige Wesenheiten geworden sind, die also damals ihr Ich bekommen haben. Ein Ich, in dem schon ein gewisser Ansatz zur Freiheit angelegt war, aber eben noch nicht in dem Maße, wie das sich beim Menschen erst in Wahrheit verwirklicht. Aber es ist ein gewisser Ansatz zumindest so drinnen, dass es in ihrer Entscheidung lag, ob sie den Lichten oder den anderslichten Weg gehen, so will ich es einmal nennen, weil in Wahrheit sind sie nicht Geister der Finsternis, sondern sie sind sehr wohl gerade die luziferischen Wesenheiten Geister des Lichtes, aber halt nicht des regulären Lichtes, sondern eines, naja, abgeschwächten Lichtes immerhin schon, aber eines sehr verführerischen Lichtes. Das sind die luziferischen Wesenheiten. Dann gibt's die arimanischen Wesenheiten, die haben auf der planetarisch-kosmischen Stufe der alten Sonne, die vor dem alten Mond stattfand, ihre Menschheitsstufe durchgemacht, ihr Ich erhalten, und sie sind, stehen heute im Range der Erzengelwesenheiten. Und auch, dabei gibt es natürlich eben auch zurückgebliebene geistige Wesenheiten. Zurückgebliebene geistige Wesenheiten sind sie dadurch, dass sie das wesentliche Element, das die alte Sonne bereits auszeichnete, nämlich das Licht, nicht in genügender Weise in sich aufgenommen haben. Und daher sind sie in gewisser Weise schon Geister der Finsternis, aber noch nicht so ganz im absoluten Sinn. Im vollen und ganzen Sinn sind es erst die Asuras. Die haben nämlich ihre Menschheitsstufe auf dem alten Saturn durchgemacht. Noch eine kosmische Entwicklungsstufe früher als die Erde. Also noch eins zurück hinter die alte Sonne. Und das war eine Welt, die im Großen und Ganzen finster war. Ich sage jetzt bewusst finster, die sogar die größte Zeit dunkel war, aber die trotzdem zumindest in den letzten Entwicklungsphasen den Keim des Lichtes schon in sich entfaltete und daher dann in den letzten Phasen eine in diesem Sinn finstere Welt war, also mit dem hellen, lichten I drinnen, um sprachlich einfach zu unterscheiden. Aber in ihren wesentlichen Entwicklungsepochen war sie eine dunkle Welt, eine absolut dunkle Welt. Und diese Dunkelheit, die steckt also in den Asuras heute noch drinnen. Also Asuras sind zurückgebliebene Urengel, könnte man sagen, Urengel, die auf der Stufe des alten Saturn in gewisser Beziehung zurückgeblieben sind. Und vor allem eben auch diese Dunkelheit, diese geistige Dunkelheit mitbringen. Und die haben aber damals auf dem alten Saturn ihr Ich bekommen, ihre, unter Anführungszeichen, Menschheitsstufe durchgemacht. Und diese drei Gruppen, also luziferische, arimanische Wesenheiten und die Asuras, das sind die großen Widersachermächte. Die großen Widersachermächte, die so ganz unmittelbar mit unserer Menschheitsentwicklung verbunden sind, weil sie selbst auf früheren kosmischen Entwicklungsstufen durch ein Menschsein durchgegangen sind, das aber natürlich ganz anders geartet war als unser heutiges. Also die Asuras, Geister der Finsternis, Geister vielleicht sogar der Dunkelheit. Heute, wie ich sagte, stehen sie auf der Stufe der Urengel. Ja, was sind diese Urengel? Welche Aufgabe haben sie? Wo kommen sie hier vor im biblischen Schöpfungsbericht, den wir gerade gelesen haben? Da sind sie nämlich drinnen, ohne dass man es merkt. Und es sind drinnen sogar zwei unterschiedliche Gruppen von Urengeln, die nämlich als, man könnte sagen, dienstbare Geister den Elohim folgen und deren Befehle, wenn man so will, ausführen. Also die Erdenschöpfung passiert so, dass durch den Christus selbst der eigentliche Schöpfungsimpuls in die Gemeinschaft der Elohim hineingetragen wird und diese übergeben es jetzt ihren dienstbaren Geistern. Und diese dienstbaren Geister sind in Wahrheit die sieben Schöpfungstage. Man könnte auch sagen, die sieben schöpferischen Geister, die wirken. Also sie haben etwas zu tun mit der zeitlichen Entwicklung, mit der zeitlichen Entfaltung der Schöpfung. Und tatsächlich sind Urengel ganz allgemein, also Urengel, die letztlich ihren Ursprung genommen haben auf dem alten Saturn, von denen sich eben manche ganz regulär weiterentwickelt haben, andere Finsternis mitnehmen und man könnte sagen, noch eine dritte Gruppe, die ganz mit der Dunkelheit verbunden ist. Also eigentlich könnte man sagen, wir haben drei Gruppen dieser Wesenheiten, die heute als Urengel wirken. Wir haben die Lichtvollen, wir haben die zumindest den Keim des Lichtes in sich tragen, die ganz wichtig für die Entwicklung sind. Und wir haben die ganz Dunklen, die Welt in die Dunkelheit, in die geistige Dunkelheit führen wollen. Und das sind die Gefährlichsten. Weil sie wollen eigentlich eine neue Welt schaffen, eine Welt, in der das höchste geistige Licht keinen Platz hat. Die aber dadurch eigenständig und frei ist, auch von der Einflussnahme dieser höchsten Schöpfungsquelle. Und man kann sagen, damit wollen sie etwas, erzwingen, was dem Menschen von Haus aus in die Wiege gelegt ist. Die Anlage zur Freiheit. Diese Anlage zur Freiheit, die den Urengeln bis zum heutigen Tag verwehrt geblieben ist, weil die Entwicklung noch nicht reif dafür war. Ihr wisst ja, wir haben das oft besprochen, die Freiheit beginnt erst beim Menschen. Ja, vielleicht kann man es noch anders sagen, sie beginnt in der Schöpfungsquelle ganz oben, also in der Trinität. Und diese findet aber ihren unmittelbaren Ausdruck im menschlichen Ich. Da ist das Potenzial zur geistigen Freiheit drinnen. Und sonst gibt es keine geistigen Wesen, die über diese Freiheit verfügen. Die luziferischen Wesen nur ansatzweise mit einer, man kann sagen, einmaligen Entscheidung, sich zum Licht oder zur Dunkelheit zu wenden. Und diese Entscheidung ist dann zunächst einmal bindend. Das heißt, sie können sie aus eigener Kraft nicht mehr ändern. Aber immerhin, sie hatten eine gewisse Wahl, welchen Weg sie gehen können. Und damit haben sie vorbereitet die Freiheit des Menschen. Das war dazu notwendig. Aber sie können eben auch noch nicht eigenständig damit umgehen. Wir können es oder haben zumindest das Potenzial dazu, es zu können. Die Geister, die echten Geister der Finsternis oder besser gesagt, die Geister der Dunkelheit, der absoluten Dunkelheit, die wollen wirklich ein eigenes Reich erzwingen, in dem sie die absolute Herrschaft haben, und ihnen keine schöpferische Quelle von oben hineinredet. Sie haben natürlich aber das Problem, dass damit sie nur eine Welt hätten, die über ein endliches Gestaltungsreservoir verfügt, aber nicht um ein unendliches Reservoir an schöpferischen Möglichkeiten. Das ahnen sie in gewisser Weise und sie sehen beim Menschen, dass der irgendwie da eine Möglichkeit hat, die über ihre hinausgeht. Eben weil der Mensch den Zugang zur direkten Schöpfungsquelle hat. Und sie können das aber nicht wirklich genau beurteilen, wie das ist. Sie wissen nur eines, sie wollen den Menschen in ihr Reich hineinbekommen, weil sie dann denken, da würden sie eine Quelle hineinbekommen in ihr Reich, das ihnen auch unendliche Schöpfungsmöglichkeiten eröffnet, die aber unabhängig sein sollten von der großen Schöpfungsquelle oben. Nur da würden sie sich natürlich täuschen, denn das geht nicht. Also wenn wirklich das menschliche Ich im Vollbesitz seiner Kräfte hineingeht in dieses dunkle Reich, dann verliert es genauso den Zugang zur Schöpfungsquelle. Wenn es nämlich so hineingeht, dass es Teil dieser dunklen Welt werden will. Das müsste ein freier Entschluss des Menschen sein, wenn er wirklich dauerhaft Bürger dieser dunklen Welt werden will. Und das wäre dann ein Entschluss, den er nicht mehr rückgängig machen kann. Es ist natürlich auch so, dass andere Menschen hineingezogen werden in diese Strömung, unfreiwillig hineingezogen werden. Für die gibt es immerhin die Möglichkeit, dass sie durch den geistigen Einsatz anderer Menschen, hilfreicher anderer Menschen, befreit werden können aus diesem Bereich, aus diesem dunklen Bereich. Die sich freiwillig entscheiden, hineinzugehen, bei denen gibt es also diese Umkehrmöglichkeit in Wahrheit nicht, also zumindest ab einem gewissen Punkt nicht mehr. Und dieser gewisse Punkt besteht dort, wo sie sich in einer intensiveren Weise auf schwarz-magische Kräfte einlassen. Das heißt, wo sie Geistiges im Dienste der Dunkelheit, dieser dunklen Welt beginnen einzusetzen. Damit wirken sie geistzerstörend. Und ja, sie bekommen damit eine ungeheure Macht in Wahrheit in die Hand. Sie bekommen nämlich die Macht in die Hand, zerstörend zu wirken. Zerstörend auf alles das, was aus der lichten geistigen Welt kommt. Und die sich also bewusst entscheiden, mit diesen zerstörenden Kräften umzugehen, die werden, naja, Bürger dieses finsteren Reiches, könnte man sagen. Und dieses finstere Reich, naja, das ist das, was sich einmal als selbstständige, ja, man könnte sagen, als selbstständiger Kosmos, als selbstständige Entwicklung abzweigen könnte aus unserem Schöpfungsgeschehen. Etwas, was also heraustritt aus dieser ganzen kosmischen Entwicklungskette, die über 7 Stufen geht, eben vom alten Saturn bis zu dem sogenannten Vulkanzustand am Ende. Wir haben das öfter schon besprochen, was also zu diesen 7 Entwicklungsstufen als eine 8. abseits stehende Entwicklung herausfallen würde. Und was daher auch nicht nur von Rudolf Steiner, sondern auch bei den Theosophen zum Beispiel genannt wurde, die sogenannte 8. Sphäre. Das ist damit genannt. Und das ist eine Welt ohne geistiges Licht. Eine Welt der absoluten geistigen Dunkelheit, aber eine Welt auch einer unglaublichen Intelligenz. Man darf sich das also nicht als nur als eine dumpfe Welt vorstellen, aber einer Intelligenz, die im Grunde feindlich gesinnt ist allem schöpferischen Geistigen. Die aber ein unheimliches Raffinement also an den Tag legt, immer neue und neue und neue Kombinationen aus den dunklen Kräften hervorzubringen. Und damit also so eine Art ja, Scheingeistigkeit, aber eine dunkle Scheingeistigkeit entwickeln. Und das ist die arimanisch-asurische Welt. Das ist die 8. Sphäre. Und die Asuras sind die also die Menschheit hineinführen wollen dort. Das sind die dunklen Kräfte. Also wir haben jetzt bei diesen Urengeln, die auf dem alten Saturn ihre Entwicklung durchgemacht haben. Drei Stufen, ich wiederhole es noch einmal. Das sind die, die ihre ganz reguläre Entwicklung durchmachen. Das sind die, die heute eben unsere Urengel sind oder auch Zeitgeister genannt werden, weil sie die zeitliche Entwicklung regulieren im Dienste der Elohim. Das sind nämlich jene Geister, die hier so scheinbar im ganz äußeren Sinn als Tag bezeichnet werden. Yom. Das sind in Wahrheit Urengel des Lichtes, Geister des höchsten geistigen Lichtes, die die ganze Erdentwicklung so lenken, dass sie sich harmonisch einfügt in die große Entwicklung über die sieben kosmischen Entwicklungsstufen. Also wenn diese Geister alleine wirken würden, dann gäbe es überhaupt kein Problem in der ganzen Entwicklung, dann würde sich die Erdentwicklung ohne Schwierigkeiten einordnen in die großen sieben kosmischen Entwicklungsstufen. Allerdings würde dann die menschliche Freiheit nicht möglich sein, wenn nur sie alleine wirken würden. Das würde also zu leichtgewichtig in gewisser Weise sein und es würde auch durch das menschliche Ich zwar wirken, die Schöpfungsquelle aber nicht in Freiheit, sondern als ja, geradezu zwangsläufige Geisterfüllung, die in dem Moment auftritt, wenn sich der Mensch auf sein eigenes Ich besinnt. So ist es in Wahrheit bei den regulären Engelwesenheiten, sowohl bei den Engeln, bei den Erzengeln, bei den Urengeln, ist es so, wenn sie sich auf ihr Ich in Wahrheit besinnen, so wie wir uns besinnen, wenn wir so ganz in uns gehen, dann kommt da die Geisterfüllung einfach von oben. Aber da ist ihr Bewusstsein für sich selbst ausgelöscht. Ihr eigentliches Selbstbewusstsein haben sie nur dort, wo sie ihre geistigen Taten setzen, in die geistige Außenwelt hinein. Beim Menschen ist das eben etwas anders, weil er kann gerade dieses Bewusstsein seiner Freiheit dort erleben, wo er sich ganz in sein Innerstes zurückzieht. Also das, was der Meister Eckhart in der Predigt, die ich letztens vorgelesen habe, das Bürglein nennt. Das Bürglein in der Seele, die Burg in der Seele. Das innerste Heiligtum der Seele sozusagen. Über das verfügt in dieser Art nur der Mensch. Also die Geister des Lichtes, die Zeitgeister, dazu zählen die, die in der Bibel Yom, Tag, genannt werden. Aber sie brauchen auch ihre dunklen Gegenspieler, oder ich sage besser, ihre finsteren Gegenspieler, die Nacht genannt werden. Laila. Und man muss jetzt also genau auch sehen, dass der Wechsel von Tag und Nacht überhaupt die ganzen kosmischen Rhythmen in unserem Planetensystem, also die Planetenbewegungen, die Bewegung des Mondes oder der Monde überhaupt, das hängt sehr stark einmal zusammen schon mit diesen Zeitgeistern. Diese Zeitgeister in ihrem Zusammenspiel im Übrigen machen das aus, was man den Astralleib der Erde oder sogar des ganzen Sonnensystems nennen könnte. Also ihre Tätigkeit kommt aus der Astralwelt heraus. Dort wirken sie ordnend und das wirkt sich dann natürlich bis ins Äußere hinein aus, dass eben äußerlich auch wir an den Planetenstellungen und dergleichen etwas einen Abglanz ihrer Tätigkeit sehen. Und das ist durchaus etwas auch mit uns zu tun hat. Da liegt sogar eine gewisse Berechtigung dessen drinnen, was man Astrologie nennt. Also das heißt, dass man einen Zusammenhang sucht des eigenen Seelenlebens mit dem was da draußen sichtbar am Himmel passiert, weil das, was sichtbar am Himmel draußen passiert, ein Ausdruck dieses großen kosmisch-seelischen ist, das durch die Zeitgeister in Wahrheit repräsentiert wird. Also in Wahrheit, wenn Astrologie in richtiger Weise betrieben wird, wird studiert mein Verhältnis als Mensch zu diesen Zeitgeistern, die da draußen wirken. Und zwar eben zu dem Wechselspiel der Zeitgeister des Tages und der Nacht auch. Beide gehören dazu. Yom und Laila, Tag und Nacht. Laila, das sind also diese Geister, die mit der Finsternis zu tun haben, aber es sind nicht genau die gleichen, die mit der Dunkelheit zu tun haben. Das sind nämlich die Asuras. Also die sind ganz lichtlos, kein Keim des Lichts drinnen, während bei den Geistern, die als Laila, als Nachtgeister bezeichnet werden, immer der Keim des Lichtes schon drinnen ist. Ja, so wie man sagen könnte, dass bei den Geistern des Tages auch ein Keim der Finsternis drinnen ist, der Dunkelheit. Weil gemeinsam in ihrem im Wechselspiel bewirken sie diesen Wechsel von Tag und Nacht, der natürlich äußerlich bei uns gegeben ist durch die Drehung der Erde, wodurch wir halt der Sonne einmal die Tagseite zuwenden und dann kommt die Nachtseite wieder dran. Also das wirkt sich natürlich in den äußeren räumlichen Bewegungen innerhalb unseres Planetensystems aus, aber wirklich dahinter als die, die diese Bewegungen ordnen, da stehen diese Zeitgeister dahinter. Im Kleinen, noch Kleineren wirken diese Zeitgeister auch in der Abfolge der Kulturepochen etwa. Also es gibt 7 von ihnen, 7, die die ganze Erdentwicklung lenken, in ihrer 7-Heit aber eben auch lenken die Kulturepochen, 7 Kulturepochen, die aber auch lenken dann zum Beispiel die 7 großen Epochen, in die die atlantische Zeit sich gegliedert hat. Die gliedern werden die 7 Epochen, in die sich die Zeit, das Zeitalter nach den Kulturepochen, also das sogenannte 6. Hauptzeitalter gliedern wird. Überall dort sind Geister des Lichtes und Geister der Dunkelheit, ich sage es jetzt bewusst so, miteinander im Wechselspiel. Und das heißt, wenn wir es ganz genau nehmen, wenn wir die Offenbarung des Johannes lesen, dann ist dauernd die Rede von ihnen. Ganz stark. Weil wir haben gesehen, die 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden in Kleinasien, wo wir das in Zusammenhang gebracht haben, eben mit den 7 Kulturepochen. Wir haben gesprochen vom Zeitalter der 7 Siegel, wo die Öffnung der 7 Siegel ist. Das entspricht dem nächsten großen Hauptzeitalter. Dann haben wir gesprochen von den Posaunen oder sind eben bei den Posaunen. Wir sind ja jetzt, stehen ja genau dort, wo die 7. Posaune ertönt. Wieder die 7 Zahl drinnen. Und danach werden dann noch die 7 Zornesschalen ausgegossen. Das kommt noch auf uns zu. Also hinter all diesen 7er Rhythmen stehen diese Urengel dahinter. Yom und Laila, Tag und Nacht, diese Geister sind es. Manchmal nennt sie Rudolf Steiner auch die Geister der Umlaufzeiten. Was noch bei ihnen wichtig ist, Abkömmlinge von ihnen sind zum Beispiel die Gruppenseelen der Tiere. Sie sind Abkömmlinge von ihnen, so könnte man es nennen. ja, sie wirken sogar in der Astralität drinnen, die auch in die Pflanzenwelt hineinwirkt. Denn Pflanzen haben zwar keinen Astralleib, keinen eigenständigen, aber es wirkt sehr wohl Astralisches in sie hinein, sonst könnten sie sich nicht weiterentwickeln. Also gerade dort, ich habe das auch schon öfter erwähnt, wo die Blütenbildung, die Fruchtbildung erfolgt, dort dringt das Astralische sogar gestaltend in dem Moment hinein in die Pflanze. Und der Sprung von den einfachen Farnen zu den Blütenpflanzen war eben der, dass wirklich das Astralische jetzt tiefer hineinzuwirken begonnen hat in das Pflanzenwesen. Aber immer noch außen bleibt, in dem Sinn, dass man nicht sagen kann, dass die Pflanze wirklich einen eigenständigen Astralleib hat. Aber es taucht ein Astralisches in sie ein. Ja. Es wird, ja, die Erde still geküsst vom Astralischen des Kosmos. Ihr kennt vielleicht dieses wunderschöne Gedicht von Eichendorff. Es war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst, dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leis die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Die Seele, die menschliche Seele, die wieder eingeht in die Seelenwelt, in dieselbe große Seelenwelt, von der eben auch die Erde, die Blumen, die Blüten geküsst werden. Das steckt eigentlich drin. In Wahrheit hat so ein Dichter einen tiefen, tiefen geistigen Einblick, obwohl es ihm wahrscheinlich gar nicht ganz klar bewusst war. Aber er spürt es einfach. Er spürt es in seinem seelischen Erleben und er spürt darin im Grunde den ganzen großen Schöpfungsprozess mit. Und auch wenn es im Unterbewussten bleibt, es ist da. Und was für die Entwicklung in der Zukunft ganz wichtig ist, dass wir solche großen kosmischen Geheimnisse ja in unserer Seele verwurzeln wieder. Aber eben nicht als Kopfwissen, sondern als tiefes Herzensempfinden. Das heißt, wo wir es, in dem verankern, was wir einen wirklichen Glauben nennen. Wir haben ja davon gesprochen, dass der Astralleib in Wahrheit der Glaubensleib ist. Und der Glaubensleib besteht aber eben nicht in dem, dass man Glauben auffasst als etwas, ich glaub's halt, weil ihr mir sagt, ich glaube etwas, also was ich nicht selber nicht weiß, sondern wirklicher Glaube ist dort erst vorhanden, wo es geistige, seelische Herzenserfahrung wird. Und da herrscht absolute Sicherheit drinnen. Also im wirklichen Glauben ist Sicherheit drinnen. Da gibt es keine Frage, dass das irgendwer widerlegen könnte. Das ist so sicher, wie ich weiß, dass ich jetzt da sitze und mit euch spreche. Also das ist eine ganz klar fassbare Tatsache. Das ist Glauben. Dort erst müssen wir hin. Und es hat nichts damit zu tun, dass man irgendein Bekenntnis oder sowas glaubt, sondern dass man eine geistige Erfahrung hat, die zunächst also im Gefühlserlebnis von mir aus vorhanden ist. Aber wenn sie auf heutigen geistigen Niveau sein soll, mit voller Bewusstseinsklarheit erlebt wird, aber da in der Mitte erlebt wird. Das ist die Basis im Übrigen für jedes heutige geistige Wahrnehmen. Das schöpft aus dem. Weil darin sind die imaginativen Bilder, die bestehen im Wahrnehmen dessen. Also das heißt, das, was Glaube zunächst ist, also eine gefühlsmäßige, aber sichere und klare Empfindung der geistigen Wahrheit, aus dem wächst das Schauen heraus. Es ist eigentlich schon da drinnen, wir müssen es nur erst fassen lernen. Nichts anderes. Wir haben in der Tiefe sehr viele dieser Imaginationen bereits drinnen. Und wir können sie nur noch nicht an die Oberfläche heben, aber das wird kommen. In regulärer oder irregulärer Weise? Wenn es in irregulärer Weise ist, dann mischen sich zu viele dunkle Flecken hinein. Wenn es in regulärer Weise ist, ist es das ausgewogene Gleichgewicht zwischen Licht und Finsternis, das uns sehend macht. Im richtigen Sinne sehend macht heute, geistig sehend macht. Weil es gibt eben die zwei Abwege. Das eine ist die totale geistige Blendung, also ungefiltert das geistige Licht zu sehen, ungefiltert durch die Trübungskräfte, die uns die Widersacher verliehen haben, die wir aber brauchen. Also das heißt ungetrübt auch durch die Geister der Nacht, das wäre aber schlecht für uns, wir brauchen sie. Das wäre das eine Extrem, dass wir da nur ins Licht hineinblicken wollen, oder das andere wäre nur hineinzublicken in die Dunkelheit. In die völlig lichtlose Dunkelheit. Also nicht mehr Finsternis, sondern absolute Dunkelheit. Das sind die zwei Schwellen, an denen wir stehen, wo wir abirren können. Nach der einen oder der anderen Seite. Beides würde uns aber geistig blind machen. Das eine, weil es uns blendet, und das andere, weil es uns eben einfach gar nichts zeigt, sondern nur geistige Finsternis. Die Nachtgeister, um noch deutlicher zu unterstreichen, welche großartige und positive Rolle sie haben, und was wir ihnen zu verdanken haben, also diesen Geistern, die hier in der Bibel als Leila bezeichnet werden, diese Geister sind es, die in der Nacht, wenn wir schlafen, daran arbeiten, dass unser Körper, unser ganzer Organismus sich wieder regenerieren kann. Nicht wahr, wie ist es in der Nacht? In der Nacht ist es so, dass der Astralleib und das Ich des Menschen zum größten Teil herausgehoben sind aus dem belebten Leib, der im Bett zurückbleibt. Belebter Leib heißt also die Verbindung von physischem Leib und Ätherleib. Allerdings, wenn man es genauer betrachtet, geht der Astralleib nicht ganz heraus, sondern er geht vor allem nur aus den oberen Bereichen heraus. Also das heißt, es geht jener Teil des Astralleibes heraus, der mit unseren bewussten und halbbewussten Kräften zu tun hat, aber nicht jener Teil, der namentlich mit dem Stoffwechselsystem zusammenhängt. Der bleibt ganz intensiv drinnen, und da sind ganz starke Astralkräfte drinnen. Und die holen sich aber in der Nacht, gerade durch den anderen Teil, der herausgegangen ist, wie soll ich sagen, wieder frische Impulse aus dem Kosmischen. Das heißt, unser Astralleib ist jede Nacht wieder mit dem großen Astralischen draußen verbunden, mit dem Astralleib unserer Erde bzw. unseres Planetensystems überhaupt. Das heißt, sprich mit den Zeitgeistern, mit diesen Urengel, die als Zeitgeister wirken. Mit denen verbinden wir uns jede Nacht. Und wir holen kosmische Impulse herein, kosmisch-astralische Impulse, die kräftigen unseren Ätherleib wieder. Das heißt, das Bild dieser kosmischen Kräfte wird dem Ätherleib eingeprägt, und damit kann er wieder den physischen Leib regenerieren. So läuft das Spiel. Untertags arbeiten wir ganz stark mit zerstörerischen Kräften, die unseren physischen Leib und auch unseren Ätherleib ruinieren im Grunde. Und in der Nacht wird das wieder ausgeglichen. Aber eben indem wir diese Erfrischung wieder uns holen aus dem Kosmischen heraus. Das ist ganz wichtig. Und in wie fruchtbarer Weise wir wird das tun können. Hängt aber eben jetzt auch zusammen damit, wie wir den Widersachermächten entgegentreten können, wie wir mit ihnen umgehen können, wie wir entgegentreten können, eben diesem Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt. Das ist die Aufgabe. Und es wird einfach so sein, bei vielen Menschen heute, dass sie dieses Tier, sprich, also den kleinen Hüter der Schwelle, im Grunde ist es eine verzerrte Menschengestalt, die also alle möglichen tierischen Elemente hat, mit all ihren Einseitigkeiten, dass manche Menschen das zum Beispiel dann in der Nacht albtraumhaft erleben werden. Oder schon erleben, es gibt genug Menschen, die das heute in den Nächten, in Albträumen erleben, immer wieder erleben. Und das heißt, wo sich ein Schwellenerlebnis ankündigt, wo sie im Grunde zunächst im Traum halt nahe dran sind, weil die Menschheit als Ganzes über die Schwelle gegangen ist bereits, aber unbewusst. Aber da kommt im Traumbewusstsein etwas herein. Es wird aber eben mit der Zeit, so wie ich es heute schon geschildert habe, immer mehr auch etwas davon ins Wachbewusstsein hineinkommen. Und darum ist es in gewisser Weise drängend, aus eigenem freien Entschluss eine geistige Entwicklung anzustreben, um zu wissen, was kommt denn da heraus und im Grunde damit dann fertig zu werden. Fertig zu werden eben auch mit der dreitägigen Finsternis, die prophezeit ist. Es gibt viele Prophezeiungen, auch aus unserer Zeit, dass so eine dreitägige Finsternis kommen wird und sie wird meistens gedeutet als äußeres katastrophales Erlebnis, also vom Dritten Weltkrieg bis weiß Gott was. Aber es ist ein rein seelisches Erlebnis. Es ist ein rein seelisches Erlebnis, das in unseren Tagen, in unserer Zeit, in unserem Jahrhundert immer mehr Menschen haben werden. Das bei vielen Menschen vielleicht gerade jetzt in unserer Zeit bereits da ist oder kurz bevorsteht. Und die Frage ist, wie kann man sich vorbereiten darauf, auf solche Erlebnisse, die kommen können. Und die insbesondere eben auch kommen können, wenn man anfängt, sich geistig zu beschäftigen, dann lockert es natürlich so weit, dass also solche Erlebnisse leichter an die Oberfläche kommen können. Weil da muss man eben durch. Also wenn man bewusst diesen Weg wählt, dann muss man da durch. Das ist eines mit dem anderen verbunden. Und da ist eben diese Höllenfahrt in den dunklen Bereich als erste große Stufe, nachdem man durch die luziferische Blendung durch ist, wo man durchgehen muss, wenn man diesen Weg geht. Also alles andere wäre äußerst, äußerst ungesund. Und dieses Erlebnis wird also kommen bei vielen Menschen. Also wie kann man sich vorbereiten darauf? Wann kann man sich vorbereiten? Und da möchte ich aufmerksam machen darauf, dass wir jetzt, wirklich jetzt unmittelbar, in diesem Jahr, in diesem Monat, in dieser Zeit, auch in einem kosmischen Ereignis drinnen stehen, dass es erleichtert, mit dieser Finsternis sich zu beschäftigen, sich damit auseinanderzusetzen und damit fertig zu werden. In der sich in einer gewissen Weise, also im Kleinen, vermutlich genau das wiederholt, was mit der Geburt des salomonischen Jesusknaben verbunden war. Ihr wisst, dass die Geburt des salomonischen Jesus. Also es gibt ja zwei Jesusknaben, wie wir aus der Anthroposophie wissen. Und das ist auch sehr plausibel, weil es ja zwei Geburtsgeschichten in den Evangelien gibt, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Also einerseits das Lukas-Evangelium, das den sogenannten nathanischen Jesus beschreibt, und andererseits das Matthäus-Evangelium, das eben diesen salomonischen Jesus beschreibt. Bei dem die Abstammung also zurückverfolgt wird bis zu Abraham, also dem Stammvater des israelitischen Volkes, während sie beim nathanischen Jesus noch viel weiter zurückverfolgt wird, nämlich bis zu Adam, und der war Gottes. Also ganz, ganz bis in die Zeit zurück, bevor sich die Menschen noch auf Erden inkarniert haben. Während beim salomonischen Jesus ganz wichtig ist, dieses Herunterkommen in gewisser Weise durch die Abstammungslinie, zumindest dieses Herunterkommen des Leibesgefäßes, in dem sich zunächst dieser salomonische Jesus verkörpert. Und die Geburt dieses salomonischen Jesusknaben wird ja vorausgesehen durch die sogenannten Magier aus dem Osten, die Weisen aus dem Morgenland, wie es so schön heißt, die Sterndeuter aus dem Morgenland, weil sie es also in den Sternen lesen und auch wirklich voraussehen bis zu einem gewissen Grad, weil sie gewisse Rhythmen eben in den kosmischen Verhältnissen ja verfolgen. Die Chaldeer konnten das ja tatsächlich, also sie kommen irgendwo aus diesem Raum, oder sind zumindest mit diesen Kräften, die man dort, und mit dem Wissen ausgestattet, das man dort hatte. Rudolf Steiner sagt ja an anderer Stelle, dass auch einer aus Europa kam und so weiter, aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Aber jedenfalls, es leitete sie eine kosmische Konstellation. Und es gibt ja seit langem die großen Spekulationen, also welche Konstellation könnte das gewesen sein? Was kommt denn überhaupt in Frage? Bis zur Zeit, also bis zur Zeitenwende zurück, kann man das ganz gut also als Astronom auch berechnen, wie damals die Konstellationen waren und wichtige Ereignisse zumindest. Es mögen auch festgehalten worden sein, nämlich irreguläre. Es gibt also im Planetensystem einerseits die Dinge, die einen sehr rhythmischen Gang haben, auch wenn er nie genau gleich ist, aber sich in ähnlicher Weise wiederholt. Also das betrifft die ganze Planetenbewegung, das betrifft die Bewegung der Monde. Aber es gibt auch zum Beispiel so Sachen wie Kometen, die hineinkommen, da gibt es welche, die sehr regelmäßig kommen, aber es gibt auch Ereignisse, die unverhofft hereinschneien. Also die ganze Ordnung durcheinander bringen. Die kann man natürlich nicht vorhersehen in Wahrheit. Aber man kann vorhersehen oder vorherberechnen bis zu einem gewissen Grad, wie typische Konstellationen sich noch gewissen kürzeren oder längeren Zeiträumen in ähnlicher, nicht genau gleich, aber in ähnlicher Weise wiederholen. Und dafür gibt es also relativ wenige Kandidaten, die für die Zeit um die Zeitenwende in Frage kommen. Und eine der markantesten Konstellationen dafür ist die, die wir jetzt nämlich in den kommenden Tagen, nämlich genau am 21. Dezember, wieder haben werden in ähnlicher Form. Es ist nämlich die sogenannte große Konjunktion zwischen den Planeten Jupiter und Saturn. Und das heißt also eine heilsame oder auch zugleich gefährliche, es ist nämlich interessant, dass das zweischneidig ist, Verbindung der Saturnkräfte mit den Jupiterkräften. Also mit den weisheitsvollen Jupiterkräften. Jupiter steht also für die Weisheitskräfte, für die Weisheit überhaupt des, ja, des Astralleibes der Erde beziehungsweise des ganzen Sonnensystems. Ihr wisst wahrscheinlich, Jupiter war auch ein römischer Gott, bei den Griechen hieß er Zeus, als der Göttervater, der hängt auch damit zusammen, genau mit diesen Astralkräften unseres Sonnensystems und mit der weisheitsvollen Ordnung dieser Astralkräfte. Allerdings muss man beim Zeus genauso wie beim Herrn Jupiter sagen, da muss schon ein bisschen was zumindest Luziferisches hineingemischt werden, weil so ganz so harmonisch läuft da nicht immer alles ab. Aber wovon ich jetzt spreche, sind die reinen Astralkräfte, aber auch halt die, naja, Widersacherkräfte, die sich hineinmischen können. Man muss beides ins Auge fassen. Und daher sage ich, diese ganze Konstellation kann was sehr Positives bedeuten, sie kann aber auch eine, naja, sehr große Prüfung bedeuten. Und es ist interessant, dass man auch in der Astrologie, mit der ich gestehen muss, nicht sehr im Detail vertraut bin, aber auch so gedeutet wird, dass es diese Konjunktion, also Konjunktion heißt, dass sie fast zur Deckung kommen, fast am gleichen Ort am Himmel stehen. Und das ist heuer sehr, sehr eng beisammen. Ist enger sogar noch als damals zur Zeitenwende. Aber es ist so, dass dieser Aspekt einerseits gilt als ja Königsaspekt geradezu. Also es steht dafür, die göttliche Weisheit zu verbinden mit irdischen Herrschertaten. Das war eigentlich so die alte Anschauung überhaupt. Es ist der geeignete Moment, dass also die kosmische Weisheit verbunden wird mit irdischen Herrschertaten, also wo das Reich geordnet wird, wo ein neuer Herrscher vielleicht gewählt wird oder der Neue das Reich ordnet oder solche Dinge. Das wussten die Astrologen damals schon, dass das ist. Aber es wurde dann also vor allem im Mittelalter und im späteren Mittelalter auch als unheilsvoller Aspekt gesehen oder als zumindest sehr gefährlicher Aspekt gesehen. Und der tritt nämlich genau dann auf, wenn in unrichtiger Weise die kosmische Weisheit heruntergetragen wird auf die Erde in missbräuchlicher Weise, nämlich ja im Dienste der Widersachermächte. Zu beidem steht durch diese Konstellation das Tor offen, und das ist ein äußeres Merkzeichen dafür. Also ihr dürft euch nicht jetzt denken, dass da von außen irgendwelche magischen Kräfte hereinwirken. Es ist einfach so, es ist draußen im großen Astralischen eine Konstellation da, die sich äußerlich in den Planetenbewegungen widerspiegelt. Und wir haben einen Astralleib, der, naja, durch diese äußeren Konstellationen zum Klingen gebracht wird, weil jede Nacht unser eigener Astralleib zu einem großen Teil dort hinausgeht und sich die Kräfte holt. Also das heißt, wenn wir schlafen, dann schlafen wir mit dieser Sternenwelt, mit dieser Planetenwelt unseres Systems im Grunde. Und von dort können wir uns positive Kräfte holen, wir können sie aber auch missbräuchlich verwenden. Das steckt also dahinter. Und es ist das eben auch ein Prozess, der im Grunde 3 Tage braucht, bis er wirklich zur Wirkung kommt. Das ist das sehr Interessante. Also wenn wir einen Kräfte aus dem Kosmischen hereinholen, so haben wir sie wirklich erst zur Verfügung oder sie wirklich uns zu eigen gemacht, erst indem wir zumindest 2 Nächte durchgeschlafen haben. Dann sind sie erst unsere Kräfte geworden. Und das ist genau also diese Frist, die auch beim alten Einweihungsschlaf notwendig war. Es muss dreimal, also erst am 3. Tag kann das wirksam werden, kann man erst wirklich auch berichten darüber, was dort passiert. Und es ist heuer ganz interessant, dass diese Konjunktion, diese große Konjunktion von Jupiter und Saturn heuer am 21. Dezember erfolgt abends. In den Abendstunden des 21. Dezember. Und der 21. Dezember, das ist zugleich die längste Nacht des Jahres. Also wo wir, zumindest auf unserer Hemisphäre, in die längste Nacht eintauchen. Und das heißt, in der größten Finsternis äußerlich gesehen stehen. Und wäre gute Gelegenheit, diesen Impuls, der in der astralischen Welt vorhanden ist, bewusst hineinzunehmen in uns, in diese äußere dunkle Zeit hineinzutragen als ein innerlich erhellendes. Und das durchzutragen durch zwei Nächte im Grunde, also vom 21. auf den 22. vom 22. auf den 23. und damit in die Zeit des Heiligabendes, in den 24. hineinzugehen. Das als Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. Ist ganz klar, dass das nicht einfach was ist, was so einfach von selber stark wirkt, aber man kann es sich einfach vornehmen, da besonders über diese Dinge zu meditieren oder sich geistig damit konzentriert zu beschäftigen, was ja im Grunde schon der Beginn einer Meditation ist. Und damit kann es einem gelingen, dass man ja aus dieser dreitägigen Finsternis, das heißt aus dieser Seelentrübung im Grunde, die in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten immer mehr Menschen befallen wird, dass wir hier einen Lichtimpuls entgegensetzen. Fertig zu werden mit dem Tier, mit dem Doppelgänger in uns, mit dem kleinen Hüter der Schwelle, der aus all unseren karmischen Missetaten besteht im Grunde, den wir mit uns tragen. Und wir werden beim nächsten Mal noch ganz genau verfolgen, also was da alles drinnen angesammelt ist, wobei wir ja da drinnen nicht nur individuelles Karma tragen, sondern auch mittragen Menschheitskarma. Dem können wir uns zunächst einmal gar nicht entziehen. Also man könnte sagen, der große Brocken dieses Tieres, das ist das ganze Menschheitskarma. Und so die paar kleinen Schuppen drauf, auf diesem ja sicher eher drachenartigen Tier, wir werden es da gleich noch einmal lesen, dass unsere eigenen Taten, das sind die kleinen Schuppen drauf oder die kleinen Haarsträhnen drauf, aber der große Teil, das ist das Menschheitskarma und das ist gewaltig. Und an dem tragen wir aber alle mit. Das heißt, wenn wir einen gewissen Teil nicht auflösen davon, dann bleibt es eben unaufgelöst. Und wenn es unaufgelöst bliebe für die ganze Weltentwicklung, dann würde es ja eine eigene Welt bilden. Dann würde es in letzter Konsequenz zu dieser achten Sphäre werden, von der ich gesprochen habe. Diese achte Sphäre, mit der insbesondere die Asuras verbunden sind, die Geister der Dunkelheit, der Lichtverweigerung. Daher haben sie nämlich Asuras ihren Namen im Übrigen auch. Weil im Indischen sind die Suras die lichten Sonnengeister. Sura heißt so viel wie Lichtgeist, Sonnengeist. Und Asura, A, ist die Verneinung, sind die Nicht-Lichtgeister. Das sind die Asuras. Und im Übrigen noch eine sprachliche Feinheit. Das Wort Asuras ist ja ein indogermanisches Wort, ist eng verwandt mit dem im Persischen mit dem persischen Wort Ahura. Ahura. Da ist das S nicht drinnen, da ist also ein bisschen dieses scharfe S weg. S hat was zu tun mit dem Geist, ja, der in die Materie schießt, der formend wirkt in der Materie. Das ist beim Wort Ahura ein bisschen draußen, aber sie sind tatsächlich etymologisch, also von der Wortgeschichte her sogar auch verwandt und vom Klang her sowieso. Und das Interessante ist ja, dass bei den Urpersern, im Gegensatz zu den Urindern oder was aus der urindischen Überlieferung kommt, da sind die Asuras, also die Bösen. Die bösen Geister, eben die Geister der Dunkelheit, die der Entwicklung entgegenstehen. Bei den Persern ist Ahura Mazda'o der Lichtgeist. Der Lichtgeist, durch den der Christus letztlich wirkt. Aber in etwas abgeschwächter Form. Man könnte sagen, was die Urperser mit Ahura meinen, Aura, Sonnenaura in dem Fall, Ahura Mazda'o, die mächtige Aura. Das Wort heißt nichts anderes als mächtige Aura, Aura mächtig. Das heißt Ahura Mazda'o. Dann meinen sie damit, dass, ja, für den Menschen im richtigen Maß abgedämpfte geistige Licht. Da ist was Luziferisches auch drinnen, natürlich, aber das macht gar nichts. Es ist nicht die volle Blendung durch das geistige Licht da, sondern es ist abgemildert, so dass man darin geistig wahrnehmen kann. Und das ist für die Perser der gute Geist, der im Gegensatz steht zu dem Ahriman, der in der Dunkelheit lebt. Nicht nur in der Finsternis, sondern in der Dunkelheit. Bis zu den eigentlichen dunklen Asuras hinunter sehen sie eben nicht, die Perser. Die Inder, interessanterweise schon, die sehen den Gegensatz zu diesen absoluten Lichtgeistern mit ihrem ja im Grunde blendend hellen geistigen Licht und als Gegenpart die Asuras als absolute Finsternis. Also Suras, absolute Helligkeit, Asuras, absolute Dunkelheit. Bei den Urpersern wird beides gemildert, könnte man sagen, vom Erleben her. Das heißt, sie sehen nicht mehr das ungefilterte geistige Licht, sondern es ist leicht abgedunkelt und wird dadurch zur Aura, Ahura. Und das ist gut so, weil dadurch das geistige Schauen überhaupt erst bewusst ergriffen werden kann, nicht einfach nur so halb traumbewusst durch uns durchzieht. Die Blendung tritt nämlich dort ein, weil unser Bewusstsein, oder dann ein, weil unser Bewusstsein noch nicht reif dazu ist, es auszuhalten. Wir brauchen also, wie soll ich sagen, die geistige Sonnenbrille im Moment noch. Es sollte nicht eine völlig dunkle Brille sein, wie ein Blinden, wo man gar nicht mehr durchsieht. Also wir sind halt Blinde mit, im Großen und Ganzen mit dunkler Brille noch. Wir sollten langsam umsteigen auf ein bisschen sehend werden, aber mit dem Schutz einer geistigen Sonnenbrille. Das gilt für uns heute auch noch. Und diese Entwicklung begann in der urpersischen Zeit. Dann kam die große Erblindung im Grunde ganz am Ende der urpersischen Zeit, noch kurz bevor die ägyptische Zeit, die altägyptische Zeit angebrochen ist. Da kam das sogenannte Kali-Yuga, das finstere Zeitalter. Da sind wir nur mehr mit dem blinden Stock, mit dem geistigen herumgelaufen, also blind und dunkle Brille drüber. Und da sind wir getappt durch die Welt in Wahrheit. Während der altägyptischen Zeit, während der griechisch-lateinischen Zeit bis in unsere Zeit des anbrechenden Bewusstseinszellenzeitalters hinein. Aber mit dem Jahr 1900 ist diese geistige Verfinsterung, diese geistige Blindheit dem Prinzip nach aufgehoben worden. Das Kali-Yuga ging zu Ende Und ab dieser Zeit ist es möglich, langsam wieder sehend zu werden, aber die Empfehlung ist da, eine gute geistige Sonnenbrille aufzusetzen, um nicht gleich wieder geblendet zu werden. Also nicht wieder ins nächste Extrem zu fallen, den blendenden geistigen Licht, das uns auch nicht sehend machen würde dadurch, sondern ihn blenden würde, da also einen langsamen Weg hineinzufinden. Und im Grunde, Anthroposophie ist diese schicke, kesse, hochmoderne, geistige Sonnenbrille, um das geistige Ich bewusst und klar schauen zu können. Also wenn wer eine modische Sonnenbrille sucht, empfehle ich die Anthroposophie. Ja, schauen wir uns jetzt noch kurz einmal dieses Tier aus dem Meere an. Ich möchte einfach noch einmal, ich habe es im vorvorigen Vortrag, glaube ich, ganz schon einmal vorgelesen, aber lesen wir es jetzt einmal mit dem, was wir in der Zwischenzeit hoffentlich dazu gewonnen haben. Lesen wir es auch mit dem Hinblick auf die 3 Tage vom 21. bis zum Heiligabend. Es anspornt unsere geistige Kräfte zu schärfen, so dass wir immer mehr von dem Bild verstehen lernen, es ertragen lernen, es klar ansehen lernen, ohne uns davor fürchten zu müssen. Weil man muss eben trotzdem sagen, wenn dieses Erlebnis unvorbereitet kommt, kann es extrem belastend werden. Extrem, ja, ich möchte sagen, fast traumatisierend sein, wenn es unvorbereitet kommt. Wenn es vorbereitet kommt, ist es immer noch arg genug im Moment des Erlebens, aber es hat dann keine negativen Nachwirkungen ins weitere Leben hinein, sondern ganz im Gegenteil, es hat positive Nachwirkungen, weil man sich klar bewusst ist, was man da sieht, sich dem gegenüberstellen kann und dadurch auch verliert es die Macht über einen selber. Man sieht es halt einfach als Aufgabe, als einen Riesenberg, der vor einem steht, ja, aber man sieht zugleich auch, dass man die Kraft hat, diesen Berg zu bewältigen. Wenn es so mehr halbbewusst auftaucht, sieht man nur die große Last, die damit verbunden ist. Also schauen wir uns diesen Berg einmal sehr bewusst und sehr klar an. Also ich würde, weil wir von dieser Meditation gesprochen haben, jetzt in dieser Zeit vom 21. bis zum Heiligabend und mit dem dann hineingehen in die heiligen 13 Nächte, würde ich ein sehr gutes Bild sehen, eben sich mit diesem Tier, nicht mit dem zweiten Tier, das dann kommt, aber mit diesem Tier, mit den 7 Hörnern zu beschäftigen, dieses Bild zu meditieren, zuerst und dann als Gegenbild das Weib mit der Sonne begleitet, ein Knäblein gebärend, den Mond zu ihren Füßen. Denn darin liegt die ganze Kraft, mit diesem Tier fertig zu werden. Also das heißt Überwindung der Dunkelheit. Überwindung der längsten geistigen Nacht durch die höchste geistige Kraft. So, also schauen wir uns das Tierchen an. Jetzt schrumpft es langsam zu einem Tierchen zusammen. Es ist immer noch groß. Als ich das sah, stand ich auf dem Ufersand des Meeres, des astralischen Meeres, der Seelenwelt. Und ich sah ein Tier aus dem Meer emporsteigen. Das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und trug auf den Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern standen Namen der Feindschaft gegen den Geist. Das Tier, das ich sah, glich einem Panther, aber es hatte Füße wie ein Bär und sein Maul war wie das eines Löwen. Und der Drache übertrug ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Der Drache, das ist der große rote Drache, der hängt mit dem Luziferschen Widersacher zusammen. Und hier ist die Übergabe, also der Macht im Grunde von Luzifer auf diese arimanisch-assurischen Kräfte. Mit denen hat man es zu tun. Ja, und der Drache übertrug ihm seine Kraft und seinen Thron und große Vollmacht. Eines seiner Häupter schien tödlich verwundet zu sein, aber seine Todeswunde wurde geheilt. Die ganze Erdenwelt folgte voll Bewunderung dem Tiere nach. Alle beteten den Drachen an, weil er dem Tiere eine solche Vollmacht gab. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tiere gleich und wer dürfte es wagen, gegen es zu streiten? Und es wurde ihm ein Mund gegeben, mit dem es großtönende Worte und Worte der Feindschaft gegen den Geist aussprechen, dazu eine Vollmacht, aus der heraus es 42 Monate lang wirken konnte. Wenn wir uns das nächste Mal anschauen, was das mit den 42 zu tun hat, überhaupt, was es eben auch mit den ganzen Zahlen hier zu tun hat. Und es tat seinen Mund auf, um seine Verwünschungen gegen die göttliche Welt zu schleudern, gegen den göttlichen Namen und gegen die Sphäre der göttlichen Behausung und gegen alle Wesen, die in den Sphären des Himmels wohnen. Und es wurde ihm die Kraft gegeben, gegen die geistergebenen Menschen einen Krieg zu entfesseln und sie zu besiegen. Übermacht wurde ihm gegeben über alle Stämme und Völker und Sprachen und Rassen. Alle Bewohner der Erde werden das Tier anbeten, obwohl sein Name niemals eingeschrieben war in das Buch des Lebens, dass dem sich seit der Grundlegung der Welt, dass dem sich seit der Grundlegung der Welt opfernden Lamme gehört. Soweit das imaginative Bild und dazu noch die wesentliche Ergänzung, die ich auch schon im vorvorletzten Vortrag, glaube ich, vorgelesen hatte. Eine Inspiration dazu. Wer Ohren hat, der höre. Wenn einer in Unfreiheit führt, so soll er selber in Unfreiheit gehen. Wer das tötende Schwert schwingt, soll selber dem tötenden Schwert verfallen. Was sich hier allein bewährt, ist die ausharrende Kraft und der Glaube derer, die dem Geist ergeben sind. Über diese Kraft des Glaubens haben wir heute schon gesprochen, wie sie zu verstehen ist. Das ist diese ausharrende Kraft. Wichtig ist heute, und daran wird man jede richtige Äußerung eines Menschen, jede richtige Maßnahme in der Welt erkennen können, sie muss zur Freiheit führen und zwar zur Freiheit des einzelnen Menschen. Niemand darf gezwungen werden, nicht einmal zu seinem Glück. Das wollen die Widersachermächte. Muss uns ganz klar sein, die Widersachermächte wollen uns zu unserem vermeintlichen Glück zwingen. Das heißt, ewiges Wohlergehen im äußeren Dasein, im Grunde. Sich binden an eine äußere, geistlose Welt und dort in Ewigkeit zu verbleiben. Das wäre aber in Wahrheit, wenn man es dann näher betrachtet, die ewige Höllenstrafe. Dann würde die Hölle als wirklich selbstständiger Weltenkörper, als selbstständiger Kosmos geradezu, überhaupt erst in Existenz treten. Also wenn man fragt, gibt's die Hölle oder gibt's die Hölle nicht, über die halt sogar bei den Theologen diskutiert und zwar eher ablehnend, also nein, die Hölle gibt's nicht, die Hölle ist längst schon abgeschafft. Kann mich erinnern, wie der Dr. Oesl May dann, von dem ich den Zugang zur Anthroposophie eigentlich bekommen habe durch seine Sachen, wie der im Gefängnis war. In der Nazizeit ist er ja jahrelang im Gefängnis, in der KZ-Haft gesessen, Einzelhaft auch, und also war eine schwere Zeit. Und irgendwie kam während dieser Zeit so, bekam er mit die Nachricht, die irgendwo in der Zeitung standen ist, jetzt war selber die Zeitung nicht natürlich gehabt, aber es wurde ihm irgendwie die Nachricht übermittelt, die anglikanische Kirche hat festgestellt, dass es die Hölle nicht gibt. Während draußen also die Grausamkeiten ihr Höchstmaß erreicht haben und natürlich im Gefängnis auch. Und es ist wirklich ganz interessant, dass also solche theologischen Entscheidungen immer gern in Krisenzeiten gefällt werden. Ja, ganz interessant. Nein, die Hölle besteht, grob gesagt, aus all den karmischen Verfehlungen, die wir mit uns herumtragen, als individueller Mensch und als Menschheit insgesamt, die aber, wenn es richtig läuft, am Ende der Erdentwicklung aufgelöst werden. Werden sie das nicht, dann verselbstständigen sie sich zu einer neuen Welt, die Welt, die dann eben namentlich von den Asuras regiert wird und wo die anderen Widersacher auch mitziehen werden. Dann haben wir wirklich beigetragen dazu, wenn wir gegen das nicht ankämpfen, dass die Hölle wirklich eine ganz unabhängige, eigenständige Realität wird. Jetzt ist die Hölle eine Aufgabe, die uns vor allem während des Erdenlebens begleitet. Nicht für unser Weg nach dem Tod durch die geistige Welt bedeutet, dass wir uns zeitweise von dieser Last befreien können, um neue Kräfte zu sammeln und diese Aufgabe wieder aufzunehmen. Und im Kleinen machen wir das jede Nacht durch. Wenn wir schlafen, wenn unser Ich und unser Astralleib, der obere Teil des Astralleibs, hinausgeht, sich mit der kosmischen, astralischen Welt verbindet und das Ich also ganz mit seiner eigentlichen Heimat, die jenseits der äußeren Welt, jenseits von Raum und Zeit, die sich ganz intensiv verbindet, dann holen wir uns die Kräfte herein, um eben diese Hölle, die im Grunde aus unseren Karma-Päckchen besteht, aufzulösen. Und wenn das regulär laufen würde, gelingt das auch. Aber eben wenn wir den Widersachen zu großen Raum geben, dann entsteht eine Separatwelt nach und nach. Und diese Welt ist dann die manifestierte Hölle, könnte man sagen. Also es liegt in unserer Hand, was aus dem Ganzen wird. Und dabei ist eben aber wichtig, dass alle Entscheidungen, die in diese Richtung fallen, eben ob auch ein Mensch diesen Weg aufnimmt, anzukämpfen aus dem Geistigen gegen diesen Verfall in die Hölle oder nicht dagegen anzukämpfen, dass hier die Freiheit des Menschen trotz allem in jedem Fall zu beachten ist. Aber man muss auch denken, wenn wir einen Menschen, der aus eigener Kraft nicht von diesen Dingen loskommt, Hilfe leistet, dann schränkt man seine Freiheit deswegen keineswegs ein. Genauso wie uns, wäre es unsinnig, wenn man sagt, naja, das Karma muss sich erfüllen, also darf ich ja eigentlich helfend gar nicht eingreifen. Na, natürlich darf ich helfend eingreifen. Jederzeit darf ich helfend eingreifen. Trotzdem muss er sein Karma erledigen, seine Aufgabe erledigen, aber wenn ihm dabei hilfreiche Kräfte zur Seite stehen, die er dann gebrauchen kann, in Freiheit gebrauchen kann, indem er sie in Freiheit aufnimmt, diese Kräfte, dann ist das was absolut Gutes und Wichtiges und etwas absolut Unverzichtbares in Wahrheit, wenn wir eine heilsame Zukunft haben wollen. Also das heißt, gerade darauf wird es ankommen, dass Menschengemeinschaften da sind, wo diese gegenseitige geistige Hilfe da ist. Weil wir haben alle irgendwo die Brocken, wo wir selber nicht damit fertig werden. Es ist nicht so, das sind vielleicht ganz wenige geistig Fortgeschrittene, die über das hinaus sind, aber die stehen dann in einer größeren Geistgemeinschaft drinnen, noch, die halt übers menschliche Maß hinausgeht. Aber das Wichtigste sind diese geistigen Gemeinschaften. Und da muss aber absolute Freiheit herrschen. Und diese absolute Freiheit muss halt eben auch herrschen, überhaupt im Umgang mit den Widersachern. Man kann niemand zwingen, dagegen zu kämpfen. Man kann nicht einseitig die Forderung stellen, na, dieses ganze Teufelszeug, das darf es nicht geben. Es gibt es, es muss es geben, es gehört zur Menschheitsentwicklung dazu und jeder Mensch muss frei entscheiden. Jeder Mensch kann frei entscheiden. Er ist nur frei, wenn er frei darüber entscheidet, wie er mit diesen Dingen umgeht. Das ist ganz wichtig. Und nämlich wer auf einen anderen, einen gut gemeinten Zwang ausübt, also das heißt, schau, ich will dich zur Anthroposophie bringen, da findest du die geistigen Kräfte, die du brauchst. Und er mag nicht, er stotzt zurück, weil er halt nicht bereit ist dazu. Wenn ich ihn dann drangsaliere damit, dann ist das ganz, ganz was Schlechtes. Und das zerstört sehr viel geistige Kraft. Man muss auch sehen, wie man Hilfe gibt. Man darf, indem man Hilfe aufdrängt, ist es auch schon wieder unfrei machen. Das freie Eingreifen, die freie Hilfe erfordert auch die Zustimmung des anderen. Die innere Zustimmung des anderen ist ganz, ganz wichtig. Sonst schwingen wir nämlich wirklich das tötende Schwert. Und dieses tötende Schwert ist das Schwert, das nämlich unmittelbar auf die Ich-Kraft zielt des anderen. Wenn wir einen Menschen in die Unfreiheit führen, dann zerstören wir etwas an seiner Ich-Kraft. Und dass wir das überhaupt können, liegt an der Art, wie unser Ich geartet ist. Und dass wir es zerstörerisch anwenden, liegt daran, dass wir am Gängelband und selber der Asuras sind. Das heißt, wer das Allerbeste und Allerhöchste und Allerfeinste wem aufzwingen will, arbeitet im Dienste der Geister der Dunkelheit, der Asuras. Und arbeitet ihnen in die Hand. Und merkt es vielleicht gar nicht. Also da muss man wahnsinnig aufpassen, dass man in seiner Begeisterung nicht im falschen Sinne zu missionieren beginnt. Man darf und kann überall davon sprechen und es jedem anbieten, der es hören will, aber wenn man merkt, es will jemand nicht hören, dann muss man es bleiben lassen. Der Zeitpunkt kommt schon, wo die Menschen von selber dazu kommen und dann kann man jederzeit bereit sein. Also das möchte ich euch mitgeben für heute und vor allem nochmal den letzten Satz dieses Inspirationsabsatzes. Was sich hier allein bewährt, ist die ausharrende Kraft und der Glaube derer, die dem Geist ergeben sind. In diesem Sinne danke ich euch für heute. Wenn ihr noch Fragen habt, gerne jetzt. Ihr könnt sie natürlich wie immer auch per E-Mail oder sonst in den Kommentaren stellen. Das sind immer sehr interessante Anregungen und ich versuche das nach Möglichkeit auch immer aufzugreifen, wenn es von allgemeinerer Bedeutung ist.
Ich habe eine Frage, bitte.
Bitte, gerne.
Ahriman und Luzifer sind ja sehr, sehr hilfreich und gut dort, wo sie richtig am Platz sind.
Richtig.
Haben die Asuras auch irgendeine positive Nebeneffekt?
Ja, natürlich. Ich meine, sie haben diesen Effekt im Grunde genauso wie Luzifer und Ahriman. nämlich sie koordinieren im Grunde die Tätigkeit von Luzifer und Ahriman. Die Asuras sind im Grunde im Hintergrund. Und sie sind eh jetzt schon seit einiger Zeit ziemlich tätig. Und es führt zu einem, dass also Luzifer und Ahriman zusammengespannt werden, allerdings natürlich nicht im wirklich guten Sinn. Aber sie machen uns bewusst, dass wir diese Kräfte ins Gleichgewicht bringen müssen. Also man kann durchaus sehen, wenn man wirklich die Statue des Menschheitsrepräsentanten hernimmt, also die Christusgestalt, wenn man so will, die zwischen Luzifer und Ahriman steht. Und Luzifer und Ahriman sogar im doppelten Sinn, weil Luzifer außen und Luzifer innen und genauso Ahriman innen und Ahriman draußen im Unterirdischen. Dahinter stehen aber auch als Gegenpunkt der Christus ist der es ins richtige Gleichgewicht bringt und die Asuras sind die dieses Gleichgewicht immer in Frage stellen, die es zu einem ungesunden Ungleichgewicht machen wollen. Und aber an der Herausforderung lernen wir letztlich auch mit diesen stärksten Kräften fertig zu werden. Und die sind wichtig, weil sie auch etwas zu tun haben, natürlich mit den notwendigen Auflösungskräften, mit denen das Materielle einmal abfallen wird auch. Daran wirken sie nämlich in Wahrheit auch mit, obwohl sie im Grunde selber eigentlich eine total materielle Welt schaffen wollen. Aber in Wahrheit sind in ihnen ja nur Kräfte drinnen, die das Materielle zum Zerfall bringen.
Und danke, ja.
Ja, so.
Ahne ich, dass wir sie brauchen.
Ja.
Danke.
Bitte. Wird noch mehr kommen, also die werden uns noch öfter begegnen, denke ich, diese Herrschaften. Ja, in diesem Sinne nochmals danke an alle, freue mich schon aufs nächste Mal. Danke fürs Dabeisein.
Danke schön.
Baba.
Danke, guten Abend.
Guten Abend. Baba.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Ich bin heute ein bisschen im Finstern und ein bisschen später zugekommen.
Ja, eben, du bist vom Anfang abgegangen.
Ich habe irgendwie übersehen.
Macht nichts. Macht nichts. Hast wieder was ausgeblendet, was Wichtiges? Nein, macht nichts.
Nein, ich war um 7:30 bei dir dabei.
Passt.
Okay.
Passt.
Danke.
Vielen Dank auch.
Gerne. Gute Nacht euch allen. Und vielen, vielen Dank fürs Dabeisein.
Auch zu spät kommen, aber ab.
Ja.
Danke.
Bitte, gerne. Wer was versäumt hat, uns wirklich noch einmal nachhören will, es gibt's dann eh bald auf Antworld. Frau Soate, die ja immer fleißig alles aufarbeiten. Papa.
Danke, Wiedersehen.
Danke.
Danke.
Ich glaube, ein Livestream wird es auch noch geben, oder was? Den gab es jetzt, oder?
Den Livestream gab es, den habe ich jetzt gerade abgeschaltet.
Genau, perfekt.
Ja, ich war das aber nicht, die Störung verursacht hat. Du hast mich
nee. Gute Nacht, ich blend mich aus. Gute Nacht.
Kannst du anbleiben, wenn du willst. Ja, Augenblick mal eben, ja?